Gut. Also nochmal jetzt heute erstmal eine kleine historische Betrachtung, dass eben NP schwer ursprünglich mal als ein wirklich hartes Problem gesehen wurde, das man kaum lösen kann, und inzwischen aber sich da die Perspektive geändert hat, dadurch, dass die Sattlöser das Sattproblem doch erstaunlich gut lösen können. Das heißt, bei Formeln bis, sagen wir mal, 10 hoch 5 Variablen, und das sind schon eine ganze Menge, werden, wenn die Formel tatsächlich erfüllbar ist, werden in vielen praktischen Fällen auch tatsächlich die erfüllenden Belegungen gefunden in Minutenbereich, vielleicht auch halbe Stunde Bereich oder so, aber eben nicht länger. Und wenn Sie jetzt eine Formel haben, die allerdings unerfüllbar ist, das zu merken, das ist meistens aufwendiger, und da ist der Stand der Kunst wohl im Augenblick bei 10 hoch 3 Variablen, vielleicht ist es auch schon bei 10 hoch 4, so genau weiß ich das nicht. Und jetzt wird eigentlich eher die Parole ausgegeben, wenn irgendein Problem NP vollständig ist, ist das nicht eine negative Nachricht, sondern eine positive Nachricht, weil Sie dann, das wissen wir ja, als alles dieses Problem auf SAT reduzieren können, und für SAT gibt es eben effiziente Löser, und wenn Sie die beiden hintereinander schalten, die Reduktion auf SAT und den Sattlöser, dann bekommen Sie in vielen praktischen Fällen eben auch völlig akzeptable Laufzeiten. Und das Paradigma, was sich daraus ergibt, ist eben nicht für jedes Problem wieder eine spezielle Lösung basteln, sondern diese Universalität von SAT ausnutzen und das Problem auf SAT reduzieren und dann sehr effiziente Löser, die eben auf SAT hingetrimmt worden sind, benutzen, um ihr spezielles Problem zu lösen. Und nicht nur manchmal, sondern sogar häufig macht man die Erfahrung, dass diese Löser, die über den Umweg über SAT gehen, schneller sind als handcodierte Löser. Warum? Weil diese handcodierten Löser natürlich auch nicht eine Historie von 20 Jahren dahinter sich haben, in denen sie optimiert wurden. Aber es kommt natürlich bei der Reduktion darauf an, dass sie die halbwegs intelligent machen. Sie können natürlich auch eine sehr unintelligente Reduktion machen, und dann bläht sich das SAT-Problem über alle Maßen auf, und dann wird das natürlich auch für den SAT-Löser zu schwierig. Und auf jeden Fall ist es fast immer einfacher. Das heißt, wenn Sie ein NP-vollständiges Problem haben und Sie sind nicht einfach nur an einem Prototyp interessiert, sondern wirklich an einer effizienten Lösung, dann würde ich Ihnen raten, gehen Sie diesen Weg über SAT. Das ist schnell gemacht, normalerweise die Codierung. Und Sie können eben die Effizienz, die andere Leute, also die Optimierung, die andere Leute in SAT reingesteckt haben, die können Sie dann benutzen. Gut, simples Beispiel nochmal, Reduktion von Dreifärbbarkeit auf SAT. Ach, jetzt habe ich natürlich prompt meine Unterlagen weggelassen. Gut, also wir haben Dreifärbbarkeit, das Problem ist gegeben, ein ungerichteter Graph, eben rauszufinden, ob es eine Färbung der Knoten gibt, sodass keine zwei benachbarten Knoten gleich eingefärbt sind. Und das ist eben auch wieder so ein kombinatorisches Problem, wo man Zuweisungen von Farben auf irgendwelche Objekte, in dem Fall die Knoten, sucht, mit einer gewissen Eigenschaft. Und es gibt da eine sehr direkte Reduktion von dem Dreifärbbarkeitsproblem auf eine SAT-Instanz. Sie nehmen als Variablen, nehmen Sie die Knotenmenge Ihres Graphen, und Kreuz der Menge 1, 2, 3, sprich die Variablen Ihres Problems sind einfach Paare von Knoten und 1, 2, 3. Und die 1, 2, 3 stehen natürlich für die drei oder eine von den drei verschiedenen Farben, mit denen Sie den Knoten einfärben können. Und dann schreibe ich als Notation einfach XVI, V steht für die Knotenkomponente und I für die Zahl 1, 2, 3. Und die Interpretation soll eben sein, in der erfüllenden Belegung von der Formel, die Sie dann bauen aus dem Graphen, bekommt der Knoten am Ende V die Farbe I genau dann, wenn eben die erfüllende Belegung der Variablen XVI den Wert 1 zuweist. Und die Formel, auf die man jetzt den Graphen reduziert, ist folgende. Erstmal sagt man, wenn das G hier nochmal dasselbe G ist wie vom letzten Mal, das ist diese Formel, die sagt, genau eine meiner Argumente ist wahr. Und dann sagt man jetzt für alle, also man hat so ein großes Und, das läuft über alle Knoten. Und eben fordert, man fordert eben, dass für jeden Knoten genau eine der Variablen V1, V2 oder V3 wahr sind. Sprich, dass jeder Knoten genau eine Farbe hat, eine der Farben 1, 2 oder 3. Ja, und dann muss man nur noch fordern, dass eben die Knoten, die verbunden sind, verschiedene Farben haben. Ups, wo ist es? Das heißt, jetzt geht man über alle Kanten, über alle Paare UV aus dem Knoten und baut daraus eben eine weitere große Formel und die sagt einfach, es darf nicht sein, dass sowohl U als auch V die Farbe 1 haben oder U und V die Farbe 2 oder U und V die Farbe 3. Das heißt eben, die müssen alle beide, der Knoten U und der Knoten V müssen verschiedene Farben haben. Und das ist sicher eine Formel, die polynomiell groß ist in der Anzahl der Kanten hier. Entschuldigung, die Anzahl der Knoten hier, wenn wir erinnern uns, die Formel G, die das genau dann, genau ein Argument ist wahr, die Formel war quadratisch groß in der Anzahl der Argumente, und das ist in dem Fall sogar nur 3, aber natürlich multipliziert mit der Anzahl der Knoten, also polynomiell in der Anzahl der Knoten, und hier ist es auch wieder polynomiell in der Anzahl der Kanten, weil es einfach ein großes Und ist, was so lang ist, wie viele Kanten wir haben. Jetzt haben wir also gezeigt, dass Dreifärbbarkeit sich auf SAT reduzieren lässt und damit wissen wir, dass Dreifärbbarkeit in NP liegt. Und wir wissen damit, ja, Frage ist eben, das haben wir eigentlich, die Idee war jetzt hier Ihnen nur so ein Beispiel zu zeigen, wie man diese Universalität von SAT hernimmt, um andere Probleme zu lösen, indem man zum Beispiel das Dreifärbbarkeitsproblem auf SAT abbildet. Frage ist, zeigt das auch, dass Dreifärbbarkeit NP vollständig ist? Und ich hoffe sehr, dass diejenigen, die hier sind, sofort sehen, nein, das zeigt das nicht, weil die Reduktion in die falsche Richtung geht. Das heißt, um zu zeigen, dass das NP vollständig ist, müsste man zeigen, dass sich alle Probleme auf Dreifärbbarkeit reduzieren. Wir haben aber was anderes gezeigt. Wir haben gezeigt, dass Dreifärbbarkeit sich auf SAT reduzieren lässt. Das heißt, damit haben wir nicht gezeigt, dass das Dreifärbbarkeit wirklich NP vollständig ist. Wir haben nur gezeigt, es liegt in NP. Aber das war auch hier gar nicht das Interesse. Wir wollten nicht irgendeine abstrakte Eigenschaft von Dreifärbbarkeit beweisen, sondern wir wollten zeigen, wie sich ein konkretes graphentheoretisches Problem auf Formeln abbilden lässt, um dann den SAT-Löser draufzuschmeißen. Und wieso hat uns überhaupt Dreifärbbarkeit oder im Allgemeinen K-Färbbarkeit interessiert? Sind es jetzt wieder nur irgendwelche Probleme, um Studenten zu quälen? Nein, dem ist nicht so. Das ist nämlich ein ganz konkretes Problem. Also man kann das benutzen, um ein konkretes Problem aus dem Compilerbau zu lösen. Nämlich, wenn ich ein Programmstück habe, ob ich da N-Variablen auf K-Register so verteilen kann, dass jede Variable so lange in einem Register bleibt, wie sie lebendig ist. Das ist also, wo man in der Code-Generierung mit einem beschränkten Registersatz arbeitet, aber vielleicht haben Sie 16 Register, aber Sie haben in dem Programm, was weiß ich, 50 Variablen und jetzt wollen Sie die aber möglichst so oft die Register verteilen, dass Sie nicht dauernd die Variablen wieder in den Speicher schreiben müssen und neue Variablen in die Register laden. Und das ist eben, dass die N-Variablen hier, die in dem Programm vorkommen, auf die K-fixen Register so verteilt werden, dass sie so lange bleiben in dem Register, wie die Variable lebendig ist. Und was heißt das? Eine Variable ist an einem bestimmten Punkt lebendig, wenn sie später noch gelesen wird, ohne vorher überschrieben worden zu sein. Wenn sie später nicht mehr gelesen wird, ist sie auch nicht lebendig, aber sie sollte auch nur dann vorher gelesen werden, wenn sie nicht vorher noch überschrieben wird, sonst ist sie auch nicht lebendig. An der Stelle, dann brauchen sie sie nämlich nicht mehr, weil sie wird ja eh vorher überschrieben, bevor sie wieder gelesen wird. Und wie funktioniert jetzt diese Reduktion auf K-Färbbarkeit? Sehr einfach. Die Variablen sind die Knoten in Ihrem Graphen und Sie verbinden zwei Knoten U und V, also zwei Variablen U und V, wenn die verschieden sind und es einen Programmpunkt gibt, an dem U und V lebendig sind. Dann müssen die in verschiedene Register rein, wenn die nämlich an dem Programmpunkt beide gleichzeitig lebendig sind. Und die Farben sind einfach die Register, dass sie eben sagen, dieser Knoten hat gewisse Farbe, bedeutet eben, diese Variable ist in einem bestimmten Register. Und dann ist eine K-Färbung ist eben einfach eine Zuordnung der Register 1 bis K zu den Variablen. Und es ist eben so, dass die K-Färbbarkeit als auch die Registerverteilung tatsächlich für K größer gleich 3 NP vollständig ist. Also die Registerverteilung ist auch, das kann man nicht einfacher lösen. Man braucht, es ist auch ein NP-vollständiges Problem. Und eine Möglichkeit ist eben, das über die K-Färbbarkeit zu machen, was man dann wiederum über SAT lösen könnte. Das ist nicht der Weg, der in Compilern gegangen wird, aber das ist ein Weg, der eine Zeit lang gegangen wurde. Ja. Also, das ist nur ein Querverweis. Mehr hören Sie dazu in der Vorlesung Programmoptimierung vom Herrn Seidel. Jetzt noch ein paar industrielle Anwendungen von SAT, meistens im Hardware-Bereich. Das erste ist Äquivalenztest von Schaltungen. Das ist auch wieder jetzt nur so eine simple Reduktion von einem Problem auf ein anderes. Warum brauchen wir jetzt noch Reduktionen? Weil Äquivalenztest von zwei Schaltungen, sprich von zwei Boolschen Formeln, ist natürlich was anderes als die Erfüllbarkeit einer Formel, aber es ist nicht sehr verschieden. Das heißt, beim Äquivalenztest haben Sie zwei Formeln gegeben, wollen Sie wissen, gibt es eine beim Nicht-Äquivalenztest, aus technischen Gründen ist es einfacher, damit zu arbeiten. Nicht-Äquivalenztest, das wäre sozusagen Bugsuche. Sie haben zwei Schaltkreise, zwei Formeln gegeben. Gibt es eine Belegung, sodass die verschieden sind? Typischerweise tritt das auf, wenn Sie die Hardware ausgehend von irgendeiner simplen Beschreibung langsam anfangen zu optimieren und zu transformieren. Aber Sie wollen natürlich, dass sie das gleiche Verhalten zeigt. Und das ist eben dann eine Fehlersuche. Gibt es vielleicht, wenn Sie die erste und die zweite Version der hoffentlich gleichen Hardware haben, ist da vielleicht ein Unterschied bemerkbar für irgendeine Eingabe. Und jetzt kann man sehr leicht sehen, dass sich sowohl Nicht-Äquivalenz auf SAT reduzieren lässt, als auch SAT auf Nicht-Äquivalenz. Und das eine ist eben Nicht-Äquivalenz auf SAT reduzieren. Das kann man benutzen, um in Schaltkreisen bei einem Äquivalenztest Fehler zu finden. Und das funktioniert wie folgt. Dieses F ist diese Übersetzungsfunktion, die eben das eine Problem, die Nicht-Äquivalenz nimmt und das andere Problem, ein anderes Problem abbildet auf SAT. Und zwar nimmt es eben zwei Formeln und bildet ab auf eine einzige Formel, nämlich die hier. Und die Behauptung ist eben, dass die beiden Formeln F1 und F2 nicht äquivalent sind, genau dann, wenn die Formel auf der rechten Seite eine erfüllende Belegung hat. Naja, das sieht man sofort, wenn die eine erfüllende Belegung hat, dann ist eben entweder der Teil hier wahr, dass die eine Formel wahr ist und die andere falsch, oder der Teil, der sagt, die eine ist falsch und die andere ist wahr. Dann sind sie also unter der Belegung nicht äquivalent. Und die umgedrehte Richtung geht genauso. Das heißt, die Nicht-Äquivalenz ist genauso NP-vollständig wie SAT auch. Das ist jetzt wirklich der NP-Vollständigkeitsbeweis von Nicht-Äquivalenz, weil Sie jetzt eben SAT auf Nicht-Äquivalenz reduzieren und Sie wissen bereits, SAT ist NP-vollständig und dann muss auch Nicht-Äquivalenz NP-vollständig sein. Entschuldigung. Und die ist noch simpler, wenn Sie also eine Formel auf Erfüllbarkeit testen wollen, können Sie die auf Nicht-Äquivalenz wie folgt abbilden, indem Sie da zwei Formeln draus machen, die ursprüngliche Formel und die Formel falsch, und zwar falsch dargestellt, weil wir der falsch nicht in unserem Grundvokabular haben für Formeln, sondern einfach schreiben wir für irgendeine Variable, die in f nicht vorkommen sollte, x und nicht x, und die Erfüllbarkeit von der Äquivalenz von der Formel und falsch ist ja gerade, dass die Formel nicht erfüllbar ist. Wenn sie falsch ist, dann gibt es eben keine erfüllende Belegung. Ja, das ist das eine, was aus dem Hardware-Bereich kommt. Eine zweite, also das, was Sie gesehen haben, das ist mehr für große kombinatorische Schaltkreise, die halt wirklich nur aus und oder nicht zusammengesetzt werden. Das zweite, jetzt dieses Bounded Model Checking, das ist für Schaltkreise, die tatsächlich Speicher haben und über die Zeit hinweg getaktet werden. Und da kann man im Allgemeinen nicht entscheiden, ob die Schaltung immer eine gewisse Verhalten einhalten wird, weil man eben nicht beliebig weit in die Zukunft gehen kann. Aber man kann mit Bounded Model Checking, also beschränktem Model Checking, zumindest eine endliche Zeit in die Zukunft gehen. Und da ist dann die Frage, ob ein Schaltkreis mit Zustand für alle Eingaben innerhalb von zum Beispiel 10 Zyklen ein bestimmtes Verhalten hat oder auch nicht hat. Das Ganze kann man sich aber auch für Software stellen. Wenn Sie ein Programm haben, kann man eben auch die Frage stellen, ob man für alle Eingaben innerhalb von, sagen wir mal, 10 Schritten ein bestimmtes Verhalten erreicht wird oder nicht erreicht wird. Zum Beispiel kann in den ersten 10 Schritten irgendein Index out of bounds sein für ein Array oder kann eine Division durch 0 auftreten. Und das ist natürlich kein Beweis, dass der nie auftreten kann, aber zur Fehlersuche ist es gut geeignet, weil oft Fehler schon für sehr kleine Werte zu finden sind. Und in dem zweiten, wenn Sie Software haben, da müssen Sie natürlich noch zusätzlich das Problem lösen, dass die Variablen im Prinzip ja beliebig große oder zumindest sehr große Wertebereiche haben können. Und das müssen Sie natürlich auf sehr kleine Wertebereiche runterbrechen, damit der Sattlöser auch damit noch fertig wird. Aber das ist eben ein wirklich auch im industriellen Kontext, hauptsächlich aber für die Hardware-Bereich, benutztes Verfahren, um Fehler zu suchen. Und ob das jetzt natürlich innerhalb von 10 Zyklen klappt, wenn Sie jetzt sagen, innerhalb von 1000 Zyklen, dann kann das auch sein, dass das resultierende Problem, wenn Sie eben Ihre Schaltung 1000-mal abwickeln, dass das resultierende Problem zu groß wird. Also das nur als Hinweis, dass diese Forschung sowohl in die Grundlagen der Komplexitätstheorie als auch in effiziente Löser für bestimmte Probleme durchaus ihre Anwendung haben. Und was ich jetzt machen möchte für den wahrscheinlich Rest der Zeit, ist, dass ich Ihnen eine Reihe weiterer Probleme vorstellen möchte und zeigen anhand von Beispielen das Panorama der verschiedenster NP-vollständiger Probleme und zweitens auch Ideen, wie man jetzt die NP-Vollständigkeit von neuen Problemen lösen kann. Und das Grundprinzip ist natürlich das Standardprinzip, wenn es NP vollständig sein soll, dann sollte es zumindest mal in NP liegen, was meistens trivial ist, weil man dann nur zeigen muss, ist ein Lösungsvorschlag tatsächlich in polynomialer Zeit überprüfbar, ob er eine echte Lösung ist, und das ist meistens durch scharfes Hingucken sofort zu sehen. Und aber das Zweite ist natürlich, dass Sie dann ein bereits bekanntes NP-vollständiges Problem nehmen und es auf dieses B reduzieren und damit zeigen, dass etwas, was dessen Härte Sie kennen, dass sich das damit lösen lässt. Also muss das auch mindestens so hart sein. Und da es in NP liegt, dann ist es eben wirklich NP-vollständig und nicht nur NP-schwer. Das heißt, das hier ist eben die NP-Schwere von dem Problem B, dass sich alle anderen daraus ergibt sich die NP-Schwere, da Sie hier ein NP-vollständiges Problem bereits haben. Und das ist eben dieses Lemma, was ich wohl auch schon implizit in dem, was ich gesagt habe, verwendet habe. Aber jetzt formulieren wir es zum ersten Mal. Wenn ich eben ein NP-vollständiges Problem habe und habe ein zweites Problem B, was in NP liegt und auch NP Sie haben A, NP vollständig, B in NP, dann ist B auch NP vollständig, falls Sie diese polynomielle Reduktion haben. Und die Idee folgt direkt aus der Beweis der Transitivität von kleiner gleich P. Wieso? Naja, B ist NP schwer, denn für alle C in NP gilt ja das hier. Alle C lassen sich auf A reduzieren in Polynomialzeit. Wieso? Das ist ja gerade die NP-Vollständigkeit von A. Die gibt mir den Teil. Und dann als zweites haben wir ja bereits angenommen, dass A auf B reduzierbar ist. Das heißt, das ergibt mir dann diesen Teil hier. Und damit kriegen Sie direkt durch die Transitivität von kleiner gleich P, kriegen Sie, dass auch jedes C sich auf B reduzieren lässt. Jedes C in NP. Und das ist so ein Standardbeweisschema, was wir jetzt öfter sehen werden und was Ihnen auch, was Sie sich einprägen sollten. Und warum will man das überhaupt wissen, dass ein Problem N vollständig ist, NP vollständig ist? Hier sind zwei mögliche Motivationen. Das erste ist, dass Sie nicht Ihre Zeit damit verbringen, um einen polynomiellen Algorithmus zu suchen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Sie einen finden werden, denn es haben sich da schon viele schlaue Leute dran probiert. Und der existiert nicht. Das heißt, wenn Sie ein NP-vollständiges Problem haben und Sie es wirklich praktisch lösen wollen, dann ist es am besten, über sowas wie SAT zu gehen. Als erstes gucken wir mal nur eine kleine Variation an von SAT auf Variationen von SAT. Das heißt Variationen in der Form der Formeln, die wir eingeben. Denn es kann ja durchaus sein, dass für gewisse Formelklassen das SAT-Problem durchaus effizient lösbar ist. Und wir werden sogar eine solche Formelklasse sehen. Aber das Interessante ist eben, wie weit kann man die Formelklasse noch einschränken, sodass sie irgendwie sehr speziell bereits aussieht, aber immer noch von der Schwere her genauso schwer ist wie SAT, eben NP vollständig. Und Subklasse von Formeln sind die in konjunktiver Normalform. Erinnerung, was heißt das? Die konjunktive Normalform ist eine Formel, die aus lauter Konjunktionen besteht, aber innen drin sind nur Disjunktionen und die Terminologie ist, das ist eine Konjunktion von Klauseln K1 bis Kn und eine Klausel ist eine Disjunktion, also oben und, unten drunter jedes Mal ein oder, eine Disjunktion von Literalen L1 bis Lm und Literale sind entweder Variablen oder negierte Variablen. Das heißt, es ist ein sehr fixes Schema und 3 KNF ist nochmal spezieller, das ist eine Formel in KNF, wo aber jede dieser Disjunktionen maximal 3 Literale enthält. Das heißt eben so Formeln, wie haben wir da ein Beispiel? Genau, hier ist ein Beispiel von einer Formel, die sowohl in KNF als auch in 3 KNF ist. Es ist eben auf der obersten Ebene Konjunktionen, drunter Disjunktionen von Variablen oder negierten Variablen. Hier haben wir eine Negation von dem x7 und es ist in 3 KNF, weil keine der Klauseln mehr als 3 Literale enthält. Und dann ist eben das Problem 3 KNF SAT das spezielle Problem. Sie gegeben eine Formel in 3 KNF, ist die Formel erfüllbar? Und die Tatsache, dass SAT NP-vollständig sagt erstmal nichts über Teilklassen von SAT aus. Das könnte für die Klassen ja einfacher sein, weil die ja sehr speziell konstruiert ist, aber es stellt sich eben raus, ist klar, 3 KNF ist in NP, weil sie den Lösungsvorschlag auch wieder hier schnell überprüfen können. Ja, und es ist eben nicht einfacher als SAT, sondern es stellt sich heraus, es ist NP vollständig. Aber die Reduktion hier ist nicht so schwierig, weil wir es mit Objekten der gleichen Art zu tun haben. Wir müssen ein SAT-Problem auf ein 3-KNF-SAT-Problem reduzieren. Das ist eben den Beweisweg, den wir hier gehen wollen. Wir könnten natürlich auch irgendwas anderes machen, aber das ist, weil die Formeln halt die gleichen sind, ist SAT und 3-KNF-SAT liegen die schon relativ nah beieinander. Und jetzt benutzen wir eben gerade dieses Lemma, was wir hier formuliert hatten. Ich erinnere Sie nochmal dran. Dieses hier, wenn Sie bereits ein NP-vollständiges Problem haben und dann ein neues sehen, von dem Sie wissen, dass es in NP ist, dann ist die NP-Vollständigkeit des Neuen dadurch zu beweisen, dass Sie eben dieses alte In-Polynomial-Set auf das Neue reduzieren. Und das ist genau das, was wir hier machen, wobei A eben gerade das 3-KNF-SAT ist. Und B ist das bereits Bekannte, B ist SAT. Und jetzt müssen wir eben genau diese Reduktion hier zeigen, dass sich das 3-KNF-SAT ich glaube, jetzt habe ich es gerade umgedreht. Ist A NP vollständig? Entschuldigung, jetzt habe ich hier die falsch dran geschrieben. Wir wissen bereits, dass A NP vollständig ist. Das heißt, das A, das wissen wir, das ist unser SAT. Und wir wollen herausfinden, dass B, was bereits in NP ist, das ist das 3-KNF-SAT, dass das auch NP vollständig ist. Und dazu müssen wir eben hier unten das SAT, was für alle Formeln die Erfüllbarkeit testet, reduzieren auf 3-KNF-SAT, was nur für die spezielle Formelklassen der 3-KNF die Erfüllbarkeit berechnet. Ja. Genau, und das ist eben hier die Reduktion. Wir brauchen also eine polynomielle Abbildung von einer Formel, beliebigen Formel aus den aussagenlogischen Formeln in eine Formel F', die in 3-KNF ist, und die Erfüllbarkeit soll erhalten bleiben. Also die eine Formel, die ursprüngliche, ist erfüllbar genau dann, wenn die neue Formel erfüllbar ist. Und es wird sich herausstellen, ich werde das nochmal ansprechen, oder falls ich dran denke, dass die beiden Formeln wirklich nur erfüllbarkeitsäquivalent sind. Das heißt, eine erfüllbar genau wie die andere. Es ist nicht notwendigerweise so, dass die Formeln beide äquivalent sind. Das wäre dann noch etwas einfacher, der Beweis, aber so bekommt man es nicht hin. Und wir müssen jetzt also eine beliebige Formel erstmal überhaupt rein syntaktisch auf die 3-KNF-Form bringen und dabei natürlich diese Erfüllbarkeitsäquivalenz im Hinterkopf behalten. Und der erste Schritt ist ein relativ allgemeiner, der sagt, ich möchte erstmal eine tatsächlich äquivalente Formel konstruieren in Negationsnormalform. Was ist das? Das ist die, wo die Negationen nur noch direkt vor den Variablen auftauchen und nicht mehr irgendwo wild durch die Formel verstreut. Und das kann man einfach machen, indem man die Variablen, indem man die Negationen nach innen drückt, und zwar durch das und durch das oder durch, immer weiter nach innen, bis man eventuell zwei Negationen vor einer Variable stehen hat, und die schmeißt man einfach raus. Und das macht man so lange wie möglich, und dann das sieht man sofort, ist man in der Situation, dass die Negation eben nicht nur mehr vor und oder stehen kann, und vor der einzelnen Variable kann sie auch nicht mehr doppelt stehen. Das heißt, dann ist man gerade in der sogenannten Negationsnormalform. Und dieses Resultat nenne ich jetzt F1. Und jetzt kommt der interessante Schritt. Jetzt gehe ich nämlich in Richtung 3-KNF. Und macht das mit einem Trick, der häufig mal hilfreich ist. Also das ist jetzt die Annahme. Wir haben eine Formel, wo die Negation nur noch direkt vor den Variablen steht. Und was wir jetzt machen, wir betrachten diese Formel als Baum, und die Blätter des Baumes sind eben Literale. Und dann ordne ich einfach dem den Knoten, den inneren Knoten des Baumes, ordne ich neue Variablen zu. Das heißt, diese Variablen y0, y1 und so weiter, die Sie jetzt sehen werden, die stehen immer für Namen von Teilbäumen, die eine komplexere Formel darstellen. Und ich fange ganz oben an in meiner Zuordnung der ganzen Formel, sprich der Wurzel von f1, der gebe ich den Namen y0. Und was ich dann mache, ich ordne den anderen Teilbäumen, ordne ich auch neue Variablen Namen yi zu, und zwar einfach mit der, wenn ich so einen Teilbaum habe hier, das steht ein Operator, das kann ein und oder ein oder sein, der steht oben am Teilbaum, und dann habe ich zwei Teilbäume li und ri, und die habe ich irgendwie durchnummeriert, dann nenne ich eben yi gerade den diesen Teilbaum mit diesem Operator da oben. Und wobei die li und ri ein Literal oder eine Variable ist. Das heißt, die Dinger hier, die sollen jetzt eigentlich keine komplexen Sachen mehr sein. Ich habe jetzt intuitiv schon angenommen, dass ich da entweder bereits bei einer Variablen angekommen bin oder bei einer negierten Variablen, oder es kann eben eine von diesen yj sein. Das heißt, das sind von den Namen, die für komplexere Teilbäume stehen. Und dann beschreibe ich die ganze Formel mit folgender Formel hier. Da sage ich, ja, die Formel ist y0, und dann muss ich aber auch sagen, wofür steht denn y0? Naja, y0 steht für L0 verbunden mit R0. Und was ist L0 und R0? Naja, die sind ja durch irgendwelche Variablen Y1 und Y2 bezeichnet, und die muss ich dann auch wieder hier aufdröseln und muss sagen, wie die aussehen. Das mag jetzt etwas abstrakt aussehen, machen wir deswegen mal ein Beispiel. Das Beispiel ist folgende Formel: X0 oder X1 und X2 und X3 und X4. Das heißt, das ist jetzt eine Formel, die nicht in 3KNF-Satz schon ist. Da müssen wir es hin übertragen. Und das ist die Formel als Baum. Und jetzt fange ich einfach an und schreibe an jedes Teilbaum einen Variablennamen dran, die Y-ner. Das ist Y0, das ist Y1, das ist Y2 und der Teilbaum ist Y3. Die weiteren Teilbäume, die unten, die Variablen, da braucht man nichts dran zu schreiben, die sind ja bereits atomar. Und was ist jetzt die Formel F2, die in dieser Erfüllbarkeitsäquivalenz zu F1 stehen soll? Die sagt, Y0 und Y0 ist äquivalent mit X0 und Y1. Das ist genau hier praktisch dieser Teilbaum, den haben wir da mit charakterisiert. Dann müssen wir aber natürlich auch in die Formel noch reinschreiben, was Y1 ist. Ja, da sagen wir jetzt eben, Y1 ist äquivalent mit Y2 und Y3. Das ist genau dieser Teilbaum hier jetzt. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, was Y2 und Y3 sind. Und das kann man wiederum den Teilbaum, der entspricht jetzt gerade dem. Das heißt, wir sagen, Y1 ist äquivalent mit X1 und X2. Und natürlich als letztes, das Y3 ist der Teilbaum. Und damit sind wir auch fertig. Jetzt haben wir eine, man könnte eben im ersten Moment denken, dass F1 tatsächlich äquivalent ist mit F2. Das ist aber nicht der Fall. Was ist das Problem? Nicht im Detail, sondern rein ganz abstrakt gesehen. Warum sind F1 und F2 nicht notwendigerweise äquivalent? Ja? F2 hat mehr Variablen. Mhm. Genau, da sind Variablen dazugekommen. Und deswegen werden Sie das nicht als Äquivalenz beweisen können. Aber also beispielsweise, wenn ich jetzt habe eine Formel, das ist jetzt nicht genau F1 und F2, aber wenn ich irgendeine Formel F habe, dann ist F Erfüllbarkeitsäquivalent mit F und X, wenn X eine neue Variable ist. Denn wenn F erfüllbar ist, ist natürlich auch F und X erfüllbar. Und wenn X eine neue Variable ist und F und X erfüllbar sind, dann ist auch F erfüllbar. Ja?
In der Formel
Nee, das ist schon richtig. Das steht ja nicht hier oben. Ich sage nur, diese Formel F2 ist äquivalent. Oder? Nein. Sie haben recht. Jetzt habe ich verstanden, was Sie meinen. Dankeschön. Ja, dann sage ich es nochmal für alle. Das hier, das müsste ein Oder sein, richtig? Ja, weil nämlich hier oben auch ein Oder stand zwischen x0 und y1 und da habe ich mich verschrieben. Ja, wird korrigiert. Das ist eine ganz bekannte Übersetzung, wie man eben beliebige Formeln in dieses spezielle Format von 3KNFSAT übersetzen kann. Denn jetzt sind wir schon fast da, allerdings nur fast. Wir haben jetzt noch dieses genau dann wenn und das ist ja eigentlich gar nicht in unserem Vokabular drin. Das muss ich ja irgendwie mit und oder und nicht ausdrücken und vielleicht explodiert mir dann die Formel wieder, aber glücklicherweise wird sie das nicht tun. Also erstens hier, das lässt sich leicht sehen, dass eben, wenn F1 erfüllbar ist, dann ist eben auch F2 erfüllbar und die neuen Variablen bekommen gerade die Werte der Teilbäume und umgedreht, wenn F2 erfüllbar ist mit den Zusatzvariablen, dann ist erst recht F1 erfüllbar ohne diese Variablen. Das ist also, ja. Und jetzt werden wir noch die Genau-Dann-Wenn-Symbole eliminieren und mit dieser einfachen Übersetzung, das können Sie sich offline überlegen, dass eben diese Formel wirklich logisch äquivalent ist zu dieser Formel und da ist es hier mit einem Und gewesen, hier ist es mit einem Oder und Sie können also beide Arten von Äquivalenzen, die Ihnen jetzt in Ihrer Übersetzung in F2 auftreten, können Sie damit loswerden und Sie sehen auch, das Einzige, was da passieren wird, ist, dass die Formel sich um einen konstanten Faktor aufbläht. Also das ist weiterhin wieder nur eine polynomielle Aufblähung der ganzen Sachen. Und das nennen wir jetzt F', das ist diese Formel in 3KNF und natürlich müssen wir jetzt noch zeigen, dass die beiden Formeln erfüllbarkeitsäquivalent sind. Das haben wir so schrittweise uns überlegt. Am Anfang ist es sogar bei der NNF-Transformation ist es äquivalent. Hier ist es auch wieder, das ist auch wieder eine Äquivalenz hier das hier war die Erfüllbarkeitsäquivalenz von F1 nach F2. Und jetzt behaupte ich eben, dass die Transformation auch in polynomieller Zeit berechenbar ist oder jede einzelne von den 4 Transformationen. Und für eine überlegen wir uns das mal als Beispiel. Die Transformation in NNF, was war das? Das war das, wo wir die De Morgan-Regeln angewandt haben. Nicht und geht nach nicht und oder. Und was passiert hier? Um die Komplexität abzuschätzen, überlegen wir uns, dass die Summe der Größen aller Teilformeln, vor denen ein Nicht steht, die nimmt ab. Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehe, hier, gucken wir uns einfach mal die erste Formel an. Da steht eben das Nicht vor einer Formel der Größe, sagen wir mal, m plus n plus 1 für das und. Da kann auch die Klammern könnte man auch noch mitzählen, dann ist es sogar m plus n, also wenn das hier die Größe m hat und das hier die Größe n, dann hat eben die Gesamtformel links die Größe m plus n plus 3. Und wenn wir jetzt auf die rechte Seite gucken, die Formeln, wo Negationen davor stehen, die haben jetzt eben nur noch die Formel, die Größe m und n. Und m plus n plus 3 ist sicher größer als m plus n. Also das terminiert das Verfahren. Aber wie sieht es aus mit der, wie komplex ist diese Transformation? Nun, da muss man überlegen sich, kopiere ich Formeln oder mache ich das als Sharing? Das heißt, es gibt da zwei Implementierungstechniken und wir nehmen mal an, wir kopieren wirklich die ganze Formel. Das heißt, wenn das hier, wenn ich hier diese linke Seite ersetze durch diese rechte Seite, dann kann das A und das B können natürlich ziemlich große Formeln sein. Und damit ist schon, wenn ich mal annehme, am Anfang steht es die Negation ganz vorne vor der Formel, dann muss ich bei der ersten Transformation schon die ganze Formel kopieren. Und dann ist aber das nicht reingewandert und vor kleinere Teilformen, aber im Endeffekt, wenn Sie das durchdenken, dann kriegen Sie, dass Sie quadratisch viele, also dass die quadratisch viele Schritte braucht. Aber das ist natürlich immer noch polynomiell. Und das ist eben die Formelannahme, dass die Formel kopiert wird. Das würde man natürlich bei einer effizienten Implementierung nicht machen, wenn Sie sowas haben wie nicht A und B, das transformieren Sie in nicht A oder nicht B, dann würden Sie natürlich, wenn Sie eine große Formel haben, dann würden Sie die Teilterme A und B sharen und würden die nicht neu kreieren durch Kopieren. Dann bekommen Sie sogar lineare Laufzeit und nicht quadratische. Aber das ist eine Optimierung, die jetzt hier für polynomielle Zeit keine Rolle spielt. Ja, jetzt haben wir, dass die drei KNF-Formeln natürlich insbesondere KNF-Formeln jetzt sind und jetzt kriegen wir natürlich als Korollar, dass auch KNF satt NP vollständig ist, weil die Reduktion ist jetzt völlig trivial. Ich will also jetzt drei KNF satt, was ich bereits als NP vollständig entlarvt habe mit meiner vorherigen Formel, meiner vorherigen Folien, dass wir da mit dem benutzen. Mit dem zeige ich jetzt auch, dass KNF satt NP vollständig ist, indem ich eben zeige, dass ich da brauche ich das 3 KNF satt brauche ich eigentlich gar nicht, das kann ich auch mit satt machen, ja. Nein, Entschuldigung, das ist hier ein Trick. Will ich nicht selbst. Genau, das ist die Frage. Kann man wie folgt die NP-Vollständigkeit von KNF-Satt zeigen? Man zeigt, dass Satt polynomiell reduzierbar ist auf KNF-Satt, indem man jede Formel in KNF transformiert. Was halten Sie von dem Beweis? Also da ist natürlich ein Pferdefuß dran, sonst würde ich Sie nicht fragen, aber was ist der Pferdefuß da? Warum funktioniert das so nicht als Beweis von NP-Vollständigkeit von KNF-Satt? Genau. Das muss man natürlich wissen, dass Transformationen einer beliebigen aussagenlogischen Formel in KNF die aussagenlogische Formel tatsächlich exponentiell explodieren lassen kann und dass auch tatsächlich exponentielle allein das ist dann schon hinreichend. Und damit ist es zwar eine Reduktion, aber keine polynomielle Reduktion mehr. Und insofern hilft einem das gar nichts. Also der Ansatz ist nicht der richtige, aber ich kann es natürlich trotzdem machen, indem ich stattdessen zeige, dass ich eben 3 KNF, also wenn ich hier nicht satt nehme, sondern 3 KNF satt nehme. Und das kann ich natürlich sehr einfach auf KNF satt reduzieren, nämlich durch die Identitätsabbildung. 3 KNF satt ist natürlich 3 KNF ist auch KNF und insofern ist das funktioniert das gut. Die Identitätsabbildung bläht auch nichts auf. Das ist also der richtige Weg und das hier funktioniert nicht. Wir mussten wirklich erstmal für 3 KNF satt die NP-Vollständigkeit herleiten. Und um zu zeigen, dass es aber irgendwo seine Grenze hat, wenn Sie 2 KNF-Satz sich ansehen, also wo in jeder Klausel nur noch 2 Variablen stehen, dann stellt sich raus, das lässt sich in polynomieller Zeit lösen. Und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass es Unfug ist, jetzt ein Problem auf Satt zu reduzieren und damit zu zeigen, dass das Problem NP-vollständig ist. Das ist es eben gerade in dem Fall nicht. Und man müsste satt auf 2 KNF satt reduzieren, aber das geht halt nicht. Und das kann man sich auch selbst überlegen, das ist nicht ganz schwierig, vielleicht kommt es ja noch in der Übung. Und jetzt wollte ich eben noch eine Reihe weiterer NP-vollständiger Probleme hier durchgehen, um eben dieses Panorama von verschiedenen kombinatorischen Problemen zu zeigen, meistens Mengen, Graphen, Zahlen und man will irgendwie ein gewisses Arrangement erreichen, indem man die Teile zusammenfügt. Und jetzt kommen wir eben zu Beispielen, wo die Beweise, die Reduktionsbeweise sehr verschiedene Dinge in Beziehung setzen. Eben nicht einfach wieder nur eine Formel mit einer anderen Formel und auch nicht eine Maschine, sondern eben oft so kombinatorische Probleme. Und die Mengenüberdeckung ist die Frage, Sie haben eben diese Teilmengen T1 bis Tn aus irgendeiner Grundmenge M und jetzt wollen Sie, ist die eine Frage eine Zahl K und die Frage ist, können Sie die Menge M realisieren als Vereinigung von einer Menge von Teilmengen von diesem Ti und zwar indem Sie K Teilmengen nehmen. Das ist gerade dieses K, was Sie hier noch haben. Sie haben eben nicht nur diese Mengen, sondern Sie haben auch noch eine Schranke, wie viele Mengen Sie nehmen dürfen. Und Sie dürfen eben I1 bis IK aus der Gesamtindexmenge auswählen. Und dann soll M gerade die Vereinigung dieser ganzen Mengen T1 bis TI1 bis TIK sein. Also überdeckt eine Teilmenge der Ti schon die Gesamtmenge. Beispiel ist dieses Problem hier. Sie haben die Grundmenge 1, 2, 3, 4, 5 und Sie haben 4 Teilmengen und die Frage ist, können Sie mit Hilfe von 3 Teilmengen die Gesamtmenge aufspannen, 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. Ja, man sieht das ziemlich schnell. Also das Ding muss natürlich drin sein, weil das die einzige Menge ist, die 5 enthält. Und damit ist wahrscheinlich 1, 2 muss noch drin sein, weil das die einzige Menge ist, die 2 enthält. Und dann würde das hier die 3, 4 noch passen. Und dann hat man gerade 3 Mengen, die zusammen die Gesamtmenge ergeben. Das passt also. Also das, in dem Fall war die Lösung, die Frage ist ja hier nach, in dem Fall wäre die Lösung gewesen, I1, die Sequenz I1, I2, I3, das ist gerade die Sequenz 1 für die Menge, 3 für die Menge und 4 für die Menge. Also es gibt eine dreielementige Indexsequenz, sodass die zugehörigen Mengen gerade die Gesamtmenge ergeben, weil es eben die Menge M ist gerade T1 vereinigt T3 vereinigt T4, hoffe ich jedenfalls. Und Anwendung, Sie können sich zum Beispiel vorstellen, Sie haben eine Menge von Lieferanten und verschiedene Lieferanten decken verschiedene Menge von Teilen ab, die sie für ihre Produktion brauchen. Und dann ist eben die Frage, also TI ist gerade die Menge der Teile, die der Lieferant I anbietet. Und M sind alle Teile, die sie brauchen. Und jetzt ist eben die Frage, können sie ihre gesamte Bedürfnisse mit K-Zulieferern abdecken? Das ist so eine praktische Optimierungsfrage. Und das ist in NP, ist es wieder offensichtlich, weil wenn Sie eine Indexfolge gegeben haben, also als Vorschlag, das könnte doch funktionieren, dann ist es sehr einfach, Sie bilden einfach die Vereinigung über diese Mengen und das lässt sich in polynomieller Zeit machen und dann gucken Sie, ist das die Gesamtmenge oder fehlt da noch was und das ist also der Test ist polynomiell. Aber dass es NP vollständig ist, das ist jetzt schon nicht mehr so offensichtlich. Und das ist jetzt eben auch ein Beispiel, wo man verschieden geartete Dinge miteinander in Verbindung setzt. Und wir reduzieren jetzt hier KNF-Sat auf Mengenüberdeckung. Das heißt, wir haben eine Formel gegeben in KNF und wollen daraus ein Mengenüberdeckungsproblem machen. Und die Formel bestehe gerade aus M Klauseln und die Variablen, die in den Klauseln vorkommen, das sind L verschiedene Variablen, x1 bis xl. Und wie um Gottes Willen macht man da ein Mengenüberdeckungsproblem draus? Also wir konstruieren jetzt so eine Menge und Teilmengen und eine Zahl k, die dann, wo wir dann fragen werden, gibt es eine Mengenüberdeckung aus diesen Teilmengen, die k-Mengen benutzt. Und die Grundmenge m, die sieht jetzt wie folgt aus, und da muss man immer sich dran erinnern, m steht für die Anzahl der Klauseln und l steht für die Anzahl der Variablen, und vielleicht L wie Literale hilft, das zu assoziieren. Und die Menge M, die besteht im Prinzip aus zwei Teilen, die recht unabhängig voneinander sind. Der erste Teil ist der hier, das sind die Zahlen 1 bis M, die stehen einfach für diese M-Klauseln. Und der zweite Teil, M plus 1 bis m plus l, das steht für die l-Variablen. Das heißt, im Prinzip können Sie sich das als disjunkte Vereinigung von zwei Indexbereichen vorstellen, dem Indexbereich für die Klauseln und dem Indexbereich für die Variablen. Nur wenn man jetzt beides bei 1 anfangen lässt, dann überlappen die sich natürlich. Deswegen lässt man den zweiten Indexbereich bei m anfangen und geht dann von m plus 1 bis m plus m plus L, aber moralisch ist der Teil, was man damit eigentlich machen will, ist gerade die Menge 1 bis L. Und man muss nur dieses M noch drauf addieren, damit man es in die Gesamtmenge mit reinnehmen kann, ohne da Verdopplungseffekte zu haben. Und was sind jetzt die TI? Also die Definition wird jetzt erstmal ein bisschen kryptisch aussehen, aber ich werde dann langsam versuchen zu motivieren, warum man das so macht, wie man es macht. Und die TI, das sind gerade die Indizes der Klauseln KJ, in denen die Variable I positiv vorkommt. Plus noch, das erklären wir dann im Moment, was das soll, das M plus I. Und die diese I's, die laufen jetzt über 1 bis N, aber was man schon jetzt sich vorstellen sollte, ist, dass diese beiden Mengen auch eng miteinander zu tun haben und nur im Indexbereich wiederum einfach durch einen Offset getrennt sind. Das heißt, im Prinzip sind das zwei Mengen. Man könnte von T und von T' sprechen, nur tut man es nicht. Man spricht nur von T, weil man eben in dem Programm, in der Problemstellung nur Mengen T haben darf und unterteilt die einfach in zwei Hälften. Und die eine Hälfte sind eben die TIs, wobei das die I, das ist ja gerade das Reden über die XI, das heißt, damit wissen wir, diese erste Hälfte hier, da laufen die Indizes von 1 bis L, und in der zweiten Hälfte laufen die Indizes auch von 1 bis L, aber da addiere ich nochmal ein L drauf. Das heißt, hier, der Teil ist gerade 1 bis L und der Teil ist eben gerade L plus 1 bis 2L. Also derselbe Trick, den ich hier oben in der Menge gemacht habe, dass ich diese Menge aufspalte in zwei Teile, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, spalte ich jetzt auch hier die T's auf in zwei Teile. Allerdings, die haben sehr viel miteinander zu tun, nämlich die eine Hälfte sind gerade die Indizes der Klauseln, in denen die Variable positiv vorkommt, und die anderen sind gerade die Indizes der Variablen, der Klauseln, wo die Variable negativ drin vorkommt. Und dann haben wir hier noch zusätzlich dieses M plus I mit drin, und das ist per Konstruktion ja völlig getrennt von denen hier. Das sind ja die Indizes J, und die Indizes J laufen über die Klauseln, das heißt, die laufen hier zwischen 1 bis M. Und hier tue ich noch was dazu, das ist definitiv oberhalb von M, nämlich M plus I. Und das sind jetzt gerade also hier, das sind Indizes von Klauseln und das hier sind Indizes von Variablen. Denn das I ist ja gerade ein Variablenindex und ich benutze das jetzt, dieses M, das ist nur so ein Offset, damit ich nicht in Konflikt mit den Klauselindizes komme. Und was Sie jetzt hier schon sehen, ist, dass jeder Variablenindex genau zweimal vorkommt, nämlich einmal in so einem TI und einmal in einem TI-Strich, nennen wir das mal, also in diesem zweiten Teil, der noch mit L, wo ich noch den Offset L drauf addiert habe, also in dem positiven und in dem negativen. Und das ist eben gerade diese Zahl sagt mir, ja, ich rede in dieser Menge eben eigentlich über diese Variable i hier. Und hier rede ich auch über die Variable i, nur rede ich einmal positiv über sie und hier rede ich negativ über sie. Das ist also ungefähr die Grundidee dabei. Und n, die Anzahl der Mengen, das ist jetzt gerade 2L, das hatte ich ja versucht zu erklären. Wir haben einmal von 1 bis L die Indizes, wo die Variablen positiv drin vorkommen und dann von L plus 1 bis 2L, da wo sie negativ drin vorkommen. Und das K, die Anzahl der Teilmengen, die man auswählen soll, das ist gerade unser L. Das entspricht natürlich, da sehen wir jetzt schon so eine Korrespondenz am Horizont. Wir wollen ja kein F-Sat auf Mengenüberdeckung reduzieren und dabei wollen wir eben so, dass da muss ich natürlich die Lösung von KNF-Sat und die Lösung der Mengenüberdeckung müssen zusammenpassen und ich suche ja bei dem KNF-Sat Lösung für diese L-Variablen und hier bei dem Mengenüberdeckungsproblem suche ich Lösung für diese K-Probleme und deswegen ist es beides mal nicht K-Probleme, sondern eine Teilmenge von K-Mengen. Und das ist das, was im Endeffekt sein soll, dass die Formel erfüllbar ist, genau dann, wenn M durch L-Teilmengen überdeckt wird. L-Teilmengen dieser, und hier zeige ich diese Disjunktheit nochmal oder diese Zweiteilung nochmal, das war eben die eine Menge der Teilmengen und das ist die zweite Menge der Teilmengen, die eben einmal über positive und einmal über negative Variablen vorkommen reden. Und das hier habe ich jetzt oben auf den Folien, auf den nächsten paar Folien schreibe ich immer nochmal die Grunddefinitionen, wie jetzt die M's und die T's. Ah, und hier habe ich es auch tatsächlich mit TI' bezeichnet. Hier ist ein kleiner Bruch in der Notation. Hier habe ich noch TL plus I benutzt als Notation. In den nächsten Formeln schreibe ich, glaube ich, T'. Das heißt, machen wir das auch mal als T'. Ich mache das einfach als Synonym. Also TI' ist dasselbe wie das TL plus I. Das Strich ist einfach nur eine Kurzschreibweise für dieses, dass man den Offset L noch dazu addiert. Okay. Und jetzt gucken wir uns das konkret an, an einem Beispiel, und zwar dieser Formel hier. Die Formel will ich als also ein Mengenüberdeckungsproblem übersetzen, genau wie ich es hier geschrieben habe. Und was passiert? Die TI hier, die sind ja die laufen jetzt über die also über alle Klauseln und die sind all und da stehen immer die Indizes der Klauseln, wo die Variable Nummer i, also die Variable 1 in dem Fall, positiv drin vorkommt. Und die kommt eben nur, die Variable 1 in diesem Problem hier, kommt nur in der ersten Klausel positiv vor. Das heißt, hier habe ich eine 1. Aber dann vereinigt noch mit m plus i, das heißt, ich tue noch 2 plus 1 drauf. 2 ist jetzt der Offset über die Anzahl der Klauseln hinweg. Und dann das 1 noch für das i gleich 1. Und TI', das ist also gerade das jetzt für die negativen Vorkommen. Wo kommt x1 negativ drin vor? Nur in der Klausel Nummer 2. Das ist die zweite Klausel. Und dann kommt wieder dieses 2 plus 1. Was die Signifikanz hiervon ist, das werden wir dann gleich sehen. Und jetzt kann man das so alles abarbeiten. Das war's dann. Und was Sie jetzt sehen, wenn man jetzt sich hier nur diesen Plusteil sich anguckt, dann steht hier eben 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3 und 2 plus 4 und hier auch wieder. Das heißt, man hat hier implizit alle Variablen abgedeckt. Mit den T1 bis T3 sind die Variablen, die stehen immer für Variablen, und in der Menge selbst stehen eben auch die Variablen 1 bis 4, die in meine Indizes hier 1, 2, 3, 4 drin vorkommen, die stehen explizit auch noch als Indizes in der Menge drin. Und das ist eben notwendig, um später auch sowas bei der Mengenüberdeckung zu haben, dass jede Variable auch eine Belegung hat. Dadurch kommen die Variablenindizes, müssen die auch in der Menge drin sein. Und hier ist jetzt eine mögliche Überdeckung. Die müssen wir jetzt nicht ausprobieren. Aber kann jemand schon das Prinzip sehen, warum... Entschuldigung, nein. Das ist eine mögliche Überdeckung. Und die Frage ist, wie hilft uns jetzt die Überdeckung, eine Lösung meiner Formel rauszukriegen? Wie kann ich aus dieser Mengenüberdeckung eine Lösung der Formel ablesen? Ja? Genau, das heißt, wir haben die Variable x1 auf x1, x3, x4, oh, das sieht auch nicht schön aus hier, x1, x3, x4 sind auf false und x2 ist auf true gesetzt, schreiben wir das mal rein. Hier steht also 1 und überall anders steht eine 0 und das funktioniert natürlich prima. Das heißt, die Variable und die Variable sind wahr und damit sind beide Oder-Terme wahr und damit ist auch das Und wahr. Das heißt, das ist die Idee jetzt, kommt vielleicht langsam raus von dieser Codierung, wie man im Endeffekt aus der Lösung des Mengenüberdeckungsproblems dann wieder Rückschlüsse ziehen kann auf die ursprüngliche Lösung, indem man gerade die, wenn sie hier drin sind, dann ist es positiv, wenn sie hier drin sind, dann ist es negativ, also auf 0. Und jetzt gucken wir uns das nochmal tatsächlich im Beweis an. Jetzt müssen wir ja zeigen, dass diese Übersetzung tatsächlich diese 1:1 Eigenschaft erhält. Das, was ich auf zwei Folien vorher hatte, dies hier, dass die ursprüngliche Formel erfüllbar ist, genau dann, wenn die Mengenüberdeckung, wenn sich die Gesamtmenge M überdecken lässt durch eine Teilmenge von diesen Mengen, die wir gebildet haben. Und ich gucke da jetzt nur in die eine Richtung. Das heißt, wir haben angenommen, wir haben eine Lösung, die das eine erfüllende Belegung Sigma. Und da müssen wir zeigen, dass das zugehörige Mengenüberdeckungsproblem auch eine Lösung hat. Und das machen wir wie folgt. Wir bauen jetzt auch konkret die Lösung, und zwar nehmen wir aus diesen Mengen Ti und Ti', nehmen wir, wenn die Variable auf 1 gesetzt ist in meiner erfüllenden Belegung, dann ist hier die Lösung gerade mein Ti, und wenn es auf 0 gesetzt ist, dann ist es eben Ti'. Das ist also dasselbe Prinzip, wie wir es an dem Beispiel auch schon gesehen haben. Und jetzt ist eben die Behauptung, dass diese Ui, wo sie eben ausgewählt haben aus der einen oder der anderen Menge, die überdecken das M. Und jetzt gucken wir uns also ein beliebiges Element von M an und zeigen, dass das also in einem von diesen UI drin sein muss. Und erinnern Sie sich nochmal, das M ist in Wirklichkeit zweigeteilt. Erst der Bereich von 1 bis M und dann der Bereich, der für die Klauseln steht, und dann der Bereich, der für die Variablen steht. Und wir nehmen beliebiges M, und jetzt müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Sei also M zwischen 1 und, sei J zwischen 1 und M. Jetzt müssen wir zeigen, dass das auch ein entsprechendes UI das enthält. Und dazu gucken wir jetzt also das KJ, wir nehmen also die Klausel J, das ist ja jetzt eine Zahl, die sich auf die Klauselindizes bezieht, und in dieser Klausel wir haben ja eine erfüllende Belegung für die gesamte Formel. Das heißt, die erfüllende Belegung muss auch jede einzelne Klausel wahr machen, weil das ja eine Und von Klauseln ist. Und jede einzelne Klausel ist ein Oder. Und wenn es das Oder wahr machen muss, dann muss es mindestens eine von den Literalen da drin wahr machen. Und sei also jetzt hier dieses L ein Literal in KJ, das wahr gemacht wird. Und da es ein Literal ist, muss es eben von der Form sein, Variable oder Nicht-Variable. Das wissen wir nicht genau, aber eine von den beiden Formen muss es haben. Und jetzt behaupte ich, folgt daraus, dass das J in der Menge, die auf der rechten Seite steht, drin vorkommt. Wenn XI positiv in KJ vorkommt, dann soll das die Menge TI sein. Aha, okay. Wieso muss das J dann drin vorkommen? Ja, gut. Wenn es XI positiv in KJ vorkommt, dann wird ja das XI damit wahr gemacht. Genau. Und dann haben wir einfach das muss irgendwie direkt aus der Definition folgern. XI kommt positiv drin vor, dann ist einfach das L. Ach so, ja, dann wissen wir, dass das Sigma von dem XI gleich 1 ist. Und irgendwie sehe ich, was ganz trivial ist hier nicht, wieso. Das hat erst mit den UI. Ach so, das ist Definition, Entschuldigung. Das ist einfach die Definition von TI. Die TI sind ja gerade die Literale, die Menge der Klauseln, wo diese Variable positiv drin vorkommt. Und wenn die Variable eben positiv in KJ vorkommt, dann ist natürlich das J gerade per Definition in dem TI drin und ansonsten im TI-Strich. Also das war per Definition. Und dann können Sie das einfach zusammenziehen. Das ist nur die Zeile davor leicht umgeschrieben. Und dann kriegen Sie aber hier, das hier ist dasselbe wie die UI. Das heißt, Sie können dann auch sagen, naja, da muss J in UI sein. Das heißt, damit haben wir, dass es in UI drin ist. Und die zweite Möglichkeit ist, dass der Index J eben nicht ein Klauselindex ist, sondern ein Variablenindex. Und da kommt uns jetzt wieder zu Hilfe, dass wir die ganzen Variablenindizes über den Teil hier abbilden. Und damit wissen wir, dass das J in UJ minus M liegen muss. J minus M macht Sinn, weil wir ja annehmen, dass das J in diesem Bereich hier liegt. Und dann gilt nämlich, dass M plus J minus M gerade gleich J ist. Und damit liegt das J in der Menge, weil die Menge ja gerade, entweder ist es die oder die, aber das macht keinen Unterschied. Die beide sind an dem Teil gleich gebaut. Da steht eben gerade der Index der Variablen drin von dem TI plus M. Deswegen ziehe ich hier das M nochmal ab und dann bin ich wieder bei dem Index der Variablen. Und die andere Richtung, die ist nicht schwieriger, die ist sogar kürzer. Aber man muss da wirklich sehr vorsichtig argumentieren und sehr sauber konstruieren. Das sind auch nicht Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas fällt einem in der Komplexität in der Klausur nicht ein. Das ist zu schwierig. Aber andere Dinge, wo die Objekte viel näher zueinander sind und wo die Transformation viel einfacher ist, ich meine, da muss man erstmal drauf kommen, auf so eine Transformation hier. Das ist klar, das ist was für eine Hausaufgabe. Das könnte man dann vielleicht schon machen, obwohl das ist auch schwierig für eine Hausaufgabe, wenn man sowas, von Grund auf neu erfinden muss. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn die Dinge weit auseinander liegen, kann das sehr schwierig sein, aber wenn sie nah beieinander liegen, dann ist das oft ziemlich einfach zu sehen und zu finden. Und jetzt gucken wir uns nur noch Variationen über das Problem an. Jetzt war einfach die Frage, gegeben die Grundmenge, gegeben die Teilmengen, gibt es eine Anzahl von Teilmengen L, die vorgegeben war, gibt es so eine Anzahl von Teilmengen, mit der man die gesamten Mengen überdecken will. Jetzt kann man sich auch fragen, zum Beispiel ihre Optimierung der Zulieferer. Ich möchte es mit möglichst wenig Zulieferern zu tun haben. Das heißt, finde bitte das kleinste K, sodass diese Menge von K der Teilmengen überdeckt wird. Also was ist das die minimale Anzahl der Zulieferer, die ich brauche, um meinen gesamten Bedarf abzudecken? Und das lässt sich auf das Entscheidungsproblem reduzieren. Und deswegen hier steht wieder reduzieren in Anführungszeichen, weil wir streng genommen das nicht definiert haben, wie man ein Berechnungsproblem auf ein, wo ja eine Zahl rauskommt, ein K, auf ein Entscheidungsproblem reduziert, wo nur eine 0-1 Antwort rauskommt. Aber die Definition ist sehr offensichtlich analog zu den anderen Reduktionen, die wir haben. Deswegen will ich das jetzt hier nicht nochmal angeben. Und die Idee ist ganz einfach. Im besten Fall, was haben wir? Wir haben hier jetzt diese N-Zulieferer und wir wollen wissen, was ist die minimale Anzahl, damit die mir meine gesamte Menge M darstellen können. Und dann ist es im Idealfall, wäre es 1 und im schlimmsten Fall wären es alle. Das heißt, ich muss irgendwo in diesem Intervall 1 bis N suchen und mache das einfach mit der binären Suche und rufe jeweils, wie viel Aufrufe brauche ich, log N und was teste ich jeweils, das Mengenüberdeckungsproblem. Was weiß ich, wenn ich eben 10 Zulieferer habe, dann frage ich, kann ich es mit 5 Zulieferern lösen? Wenn die Antwort nein ist, dann muss ich eben zwischen 6 und 10 suchen und so weiter, bis ich dann die genaue Anzahl raus habe. Und jedes Mal muss ich nur ein Ja-Nein-Problem entscheiden. Und damit kriege ich halt, wenn die Mengenüberdeckung entschieden werden kann in der Zeit f von n, dann kann ich auch das kleinste k in dieser Zeit berechnen, nämlich o von f von n mal dem Logarithmus, das ist eben die Anzahl der Aufrufe, die ich brauche. Und dann stellt sich wieder raus, wenn ich Mengenüberdeckung in polynomieller Zeit lösen könnte, dann ist auch das hier f von n mal log n, das ist eben dann was Polynomielles mal was Logarithmischen, das ist auch wieder nur polynomiell, weil ja der Logarithmus wiederum durch ein Polynom abgeschätzt werden kann. Und wenn das exponentiell ist, dann ist natürlich hier auch diese Multiplikation mit was Logarithmischem weiterhin exponentiell. Das heißt, auch das Minimierungsproblem ist damit genauso schwierig, zumindest in dieser binären Sichtweise polynomiell exponentiell, wie das Entscheidungsproblem. Und als letztes gucken wir uns an die Berechnung einer Lösung, denn auch das können Sie wiederum auf das Entscheidungsproblem zurückführen. Das heißt, hier will ich jetzt tatsächlich wissen, ja, welche Teilmengen sind es denn jetzt, die mir die Gesamtmenge liefern? Vorher habe ich immer nur gefragt, gibt es K-Teilmengen oder was ist die minimale Anzahl der Teilmengen? Jetzt ist wirklich, finde eine Überdeckung durch K der Teilmengen. Und das kann auch auf das Entscheidungsproblem zurückgeführt werden, indem ich dieses Mengenüberdeckungsproblem als Basis hernehme und mich dann zuerst mal frage, wenn ich also diese Teilmengen hier habe und ich habe die Menge und ich habe mein K und will wissen, finde eine Überdeckung, frage ich erstmal, gibt es denn überhaupt eine Überdeckung? Und wenn es keine gibt, dann sage ich halt einfach, ja, das ist gar nicht lösbar. Wenn es aber eine gibt, dann fange ich an, die sukzessive zu berechnen. Das soll also meine Variable Ü, die sammelt die ganzen Indizes der möglichen, die sammelt die Indizes einer Lösung auf. Und wir fangen an mit der leeren Menge und dann gehen wir über alle Teilmengen T1 bis TN rüber und fragen uns jedes Mal, fragen das Mengenüberdeckungsproblem, wenn ich jetzt aus einer meiner gesamten Menge von Teilmengen, wenn ich da jetzt das TI rausnehmen würde, ist es dann noch lösbar? Und wenn es dann immer noch lösbar ist, dann sage ich, naja gut, dann nehme ich es halt einfach mal raus und verkleinere meine Menge an, also diesen Vektor von Teilmengen, den verkleinere ich einfach um eine Komponente, von der ich weiß, dass sie gar nicht notwendig ist. Und ansonsten, wenn ich weiß, dass die Komponente notwendig ist, dann sage ich, naja gut, dann tu es doch bitte noch mit dazu in die Menge meiner Teilmengen, die notwendig sind. Und das war's auch schon. Damit kriege ich eine Berechnung der Lösung mit Hilfe einer nur einer binären Entscheidung. Gibt es eine Lösung oder gibt es keine Lösung? Gut. Und damit sind wir für heute auch am Ende.